Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Guten Abend im Fokus. Ich heiße Hannes Hug und mein Gast heute ist der Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit». Giovanni Di Lorenzo, heute vor 65 Jahren ist «Die Zeit» zum ersten Mal erschienen. Am 9. März werden Sie 52 Jahre alt. Wer von euch beiden ist jünger, die Zeitung oder Sie?
Die Zeit, denn wir können...
Denn Sie fühlen sich alt.
Nein, das nicht. Aber die Zeit hat immer wieder die Möglichkeit, sich zu verjüngen. Dadurch, dass sie neue Kolleginnen und Kollegen einstellt, diese Möglichkeit haben 50-Jährige leider nicht.
Ich frage das nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund Ihrer mannigfaltigen Aktivitäten. Sie sind zum einen Chefredakteur der Zeit. Sie machen den Talk 3 nach 9 bei Radio Bremen, eine Fernsehtalkshow. Sie sind Vater geworden vor 2 Jahren, eine Tochter. Sie sind Buchautor und haben gemeinsam mit Axel Hacke das Buch herausgegeben, Wofür stehst du? Das sind viele Aktivitäten. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut?
Das fragt mich meine Frau auch immer.
Dachte ich mir, dass die Antwort jetzt kommt?
Ich glaube, dass ich ganz gut organisiert bin. Und dann bin ich auch jemand, der sehr viel arbeiten kann.
Wie machen Sie denn das?
Sind lange Tage, wenig Freizeit. Es klingt ein bisschen trist, aber es ist einfach so. Ich glaube, dass ich trotz meines italienischen Namens doch viel Preußisches an mir habe. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz besonders beliebt ist. Aber
ja, Sie haben ja eine deutsche Mutter.
Ich habe eine Mutter aus Königsberg, heute Kaliningrad in Russland. Mhm. Und dann habe ich natürlich eine Geschichte, die glaube ich jetzt auch ziemlich aktuell ist, jedenfalls im ganzen gesamten deutschsprachigen Raum. Ich kam erst spät nach Deutschland im Alter von 11 Jahren und fühlte mich komplett ohnmächtig und auch entfremdet meiner Wurzeln und meiner Umgebung. Und da habe ich ziemlich schnell begriffen, ich habe nur eine Chance, ich muss mich irgendwie auf den Hosenboden setzen und was machen, sonst gehe ich einfach unter.
Also Sie sind so eigentlich der Typus des voll super integrierten Migranten, der sich dann auf den Hosenboden setzt und durch Leistung glänzt und das wird jetzt belohnt.
Das klingt so furchtbar strebehaft. Aber ich hab,
ja, waren Sie denn einer
Ich habe halt einfach gemerkt, es ist niemand da, der mir helfen kann. Wenn ich irgendwie aus diesem Gefühl der Ohnmacht herauskommen möchte, dann muss ich zum einen die Sprache gut lernen und zum anderen mich wirklich anstrengen. So war das.
Sie sagen, Sie sind mit 11 nach Deutschland gekommen. Mhm. Sie sind aufgewachsen in Rimini in Rom und dann haben sich Ihre Eltern getrennt, sind mit Ihrer Mutter dann nach Hannover. Ja. Ich habe gelesen, dass das schon der absolute Kontrast gewesen ist. Ist das alleine Grund genug, um eine derartige Ohnmacht zu verspüren, wie Sie sie beschreiben, oder war da noch mehr?
Na, es war jetzt nicht nur der Wechsel von Rom nach Hannover, obwohl das schon heftig war. Also in jeder Hinsicht. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium dann in Hannover und da fragte mich ein Mitschüler allen Ernstes, ob es in Rom auch richtige Häuser gibt. Das war Deutschland in einer Provinzstadt mit Anfang der 70er Jahre. Es war halt mehr noch natürlich. Ich meine, die Familie war plötzlich kaputt. Wie gesagt, die Sprachkenntnisse waren nicht besonders gut. Also all das kann dich einfach erschlagen und erdrücken oder du versuchst, irgendeinen Ausweg zu finden.
Hatten Sie denn damals, Sie haben einen Zwillingsbruder, Marco Di Lorenzo heißt, hatten Sie denn damals einen Partner in Crime? Irgendjemand, der ihn auch in dieser...
Na, ich habe natürlich versucht, Bestätigung auch zu finden in Gruppen. Ich war ziemlich schnell Schülersprecher. Aber es war wirklich eine komplett andere Zeit. Mein Bruder und ich waren die einzigen Ausländer auf der ganzen Schule. Also wenn man sich das heute anschaut, wie es an deutschen Schulen zugeht, merkt man auch, was sich in den vergangenen 40 Jahren getan hat. Und ich würde sagen, trotz aller Probleme, die wir haben, Einiges hat sich zum Besseren verändert.
Ich möchte noch mal ein bisschen da bleiben bei Ihrer Kindheit, weil die ja auch zentral ist in dem erwähnten Buch «Wofür stehst du?», das Sie gemeinsam mit Axel Hacke herausgegeben haben. Es geht in diesem Buch, das eine Mischung ist aus Essay, aus Autobiografie, um die Diskussion der Werte. Und bis anhin haben Sie ja eigentlich geglänzt dadurch, dass Sie gesagt haben, mein Privatleben ist tabu, ich bin der Chefredakteur der Zeit. Gehört das denn jetzt einfach dazu, dass Sie sagen, okay, ich werde jetzt 52, ich darf jetzt das auch?
Also nee, so war das die Herangehensweise gar nicht. Also Axel Hacke und ich haben ein Buch geschrieben über die Werte unseres Lebens. Was ist wichtig im Leben? Und das in Form einer Suche. Und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, das geht nicht, ohne dass du dich mit selber mit einbringst. Du kannst das nicht losgelöst von den persönlichen Erfahrungen,
weil
den Niederlagen.
Weil sonst dieses Dozierende hat, das sagen, so musst du leben und so ist es nicht.
Eine Anmaßung auch ist. Und ich meine, das ist insofern hat es natürlich autobiografische Züge auch einer Generation. Auch viele Jüngere finden sich da wieder, weil diese Frage, wofür stehst du, macht uns natürlich sehr verlegen. Und ich habe, da haben Sie völlig recht, für meine Verhältnisse wirklich die Hosen runtergelassen. Aber anders ging es nicht.
Jetzt kann man die Frage natürlich auch ganz plump stellen. Wir haben jetzt ein bisschen geschnuppert an Ihrer Kindheit. Sie haben gesagt, es geht darum, auch dieser Ohnmacht zu entweichen, sich nicht klein, so klein machen zu lassen, wie man das Gefühl hat, dass die Leute einen sehen. War das auch eine Art Therapie?
Das Buch zu schreiben?
Ja.
Naja, ich meine,
Ihre Mutter ist ja Psychoanalytikerin.
Psychotherapeutin, dann habe ich noch zwei Analytiker in der Familie. Insofern können Sie verstehen, mein Verhältnis zu diesem Fachgebiet ist durchaus ambivalent.
Sie sind hier in der Schweiz. Also okay, die Psychoanalyse, das wissen Sie, das ist in der Schweiz ja ein großes Thema.
Genau. Jedenfalls war, als ich ein paar Dinge aufgeschrieben habe, war da auch ein Gefühl der Erleichterung nach der großen Angst. Denn jeder kennt das, wenn er was von sich preisgibt, hat er natürlich besondere Angst, dass da jemand auch dann reinschlägt. Das ist aber, Gottlob, uns bislang erspart geblieben. Die Reaktionen sind sehr, sehr freundlich. Und wir sind auch ganz überrascht über das Ausmaß des Echos, das dieses Buch gefunden hat. Offenbar gibt es dieses große Bedürfnis nach Selbstverortung, Selbstdefinition, Selbstverständigung.
Offenbar treffen Sie da auch einen Ton der Zeit, weil Sie, wie Sie gesagt haben, eben auch die Generation der Jüngeren. Sie gehören ja auch zu der Post-68er-Generation, die sich ja, wenn man es jetzt plump sagt, nicht durch das Zerreißen großer Stricke hervorgetan hat, politisch, und rechnen mit dieser Generation ja auch ein bisschen ab und sagen, es ist ja auch vieles schal. Es war ja vieles auch Palästinenserschalen, um die zu überleiten. Es war ja auch vieles auch Dresscode und wenig politische Aktivität. Könnte sich denn das jetzt ändern dadurch, dass man einfach auch mal sagt, okay, das sind wir, aber wir haben viel auch nur Schein und wenig Aktion?
Das war eher das Motiv für das Buch, das mich immer so ein bisschen geärgert hat, diese Haltung der Älteren. Ihr seid eine Generation, die jetzt überall in Gesellschaft und Politik und Wirtschaft die Macht übernommen habt, aber ihr steht für nichts. Ihr seid einfach nur pragmatisch, und vom Pragmatismus zum Opportunismus ist es nur ein sehr kurzer Schritt. Das habe ich immer für ungerecht gehalten, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum Axel Hacke und ich dann angefangen haben zu schreiben. Aber wenn du sagst, so ist es nicht, dann musst du auch sagen, was ist stattdessen? Und dann gehört da natürlich rein die Ernüchterung nach den ideologischen Katastrophen, die wir selbst noch erlebt haben. Dazu gehört dann auch die Herangehensweise an Probleme, die so kompliziert und groß sind. Leute, die sich hinstellen und sagen, ich habe die Lösung, an die glauben wir nicht.
Könnten Sie uns erklären, was denn für Sie die Ernüchterung infolge einer ideologischen Katastrophe dargestellt hat?
Naja,
für Sie persönlich?
Erstmal, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz war, aber ich vermute nicht ganz unähnlich. Wir sind von einer apokalyptischen Angst zur anderen gekommen. Ja? Also es ging los mit der Kuba-Krise, dann die nukleare Bedrohung, das Waldsterben, die Klimaerwärmung, dazwischen noch die Vogelgrippe. Also seitdem ich auf der Welt bin, bin ich eigentlich tot. Und da wir Gott sei Dank hier uns gegenüber sitzen und beide ganz guter Laune sind, natürlich guckt man da ein bisschen nüchterner dann drauf. Und dann war für mich noch besonders verstärkt durch die italienische Erfahrung, weil ich ja dann auch immer wieder von Deutschland aus nach Italien gefahren bin, die furchtbare politische Gewalt, die ich in Italien erlebt habe, das war ein Massenphänomen. Der Linksradikalismus, der Gewalttätige, der Terrorismus. Mhm. Als dann in unserer Familie dann das erste Opfer zu beklagen war, einer solchen Gewalttat, das natürlich macht das einen vorsichtig.
Es gab in Ihrer Familie ein Opfer des italienischen Terrorismus?
Nein, es war ein Freund der Familie, der ein Linker war und der aber etwas gemacht hat, was Linksterroristen als Verrat angesehen haben an der Arbeiterklasse. Und da haben die sonntags bei ihm geklingelt und ihn vor den Augen der Kinder und der Frau halt niedergeschossen. Und zwar so, dass es eigentlich einer Fantasie von Nationalsozialisten entsprungen sein könnte. Es waren aber keine Nazis, es waren Linksradikale. Und das ist etwas, was jeden Menschen, der irgendwie ein bisschen noch gucken kann und ein bisschen Herz hat, natürlich verändert.
Wie alt waren Sie, dass das passiert ist?
Das war in den 80er Jahren, also durchaus noch bewusst. Ja. Also schon bewusst, nicht noch, sondern schon.
Weil das ja eigentlich, eben, das ist ja eigentlich die ideologische Katastrophe, oder? Wenn das, natürlich, was man als richtig erachtet, sich plötzlich als...
Sich verselbstständigt. Ja. Wenn man sich anschaut, die Verirrungen einiger der klügsten Köpfe, wirklich der klügsten und sensibelsten Köpfe einer Generation vor uns, dann finde ich, Axel Hacke und ich sind beide keine 68er-Hasser. Die gibt es ja auch, weil wir verdanken denen auch andererseits viel. Ja. Aber wenn man erklären möchte, warum wir so geworden sind, wie wir sind, dann muss man auch darauf schauen.
Was ist denn da in Ihnen passiert, zu der Zeit, als das mit dem nahestehenden, familiennahestehenden?
Das war es nicht allein. Ich meine, ich war dann auf einer Demonstration und da marschierte ich, so blöd kann man halt sein, hinter einem Block, der hieß auch noch nach einem Revolver P38. Und die hielten auch Knarren hoch und auf einmal flogen mir, weil von einer Seite zum anderen vom Tiber geschossen wurde, Kugeln um die Ohren. Und da weiß ich, dass da irgend so ein Selbsterhaltungsinstinkt ganz stark war. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, das war's. Also war ich 17. Ich glaube, das war die letzte Demo, an der ich teilgenommen habe.
Sie sind ja dann nach Deutschland zurückgekommen und haben das in Ihrem Buch auch geschrieben, ja, nach einem Osterurlaub mit der Fiorucci-Hose.
Auch in der Schweiz bekannt?
Ja, natürlich, ja, okay. Fiorucci-Hosen, das war natürlich groß. Also eigentlich waren Sie dann, in der Schweiz sagt man Popper, also ein dem Pop.
Davon war ich also
aber
weit
das
entfernt,
heißt in Deutschland aber, vielleicht was anderes, ja, ja, als Popper, aber
nein.
Das ist ja auch, Sie haben ja da irgendwie auch dann gegen einen Dresscode verstoßen. Sie sind gegangen mit einem dunklen Parker, den Sie nie ausgezogen haben, und langen Haaren, und sind zurückgekommen mit kürzeren Haaren und Fiorucci-Hosen.
Ja, aber ich hatte mich ja noch nicht irgendwie politisch, inhaltlich verändert. Nur habe ich halt einfach gemerkt, wie sehr diese Accessoires und Attribute plötzlich dann das Bild formen. Ich habe, das ist kein Verdienst, sondern einfach aufgrund der Lebensumstände, eine große Allergie entwickelt gegen Konformismus. Und es gibt und gab eben auch einen ganz starken Linkskonformismus. Und an der Stelle habe ich es halt gemerkt, da wurde ich halt beschimpft, obwohl ich nur meine Kleidung geändert habe, nicht meine Einstellung. Das war ein richtiges Spießrutenlaufen. Ich sollte in die CDU gehen, wurde ich dann aufgefordert. Oder es gab noch ein viel schlimmeres Schimpfwort, nämlich wurde als Bürger bezeichnet.
Also eigentlich haben Sie dann sehr lange irgendwie, also Sie sind nach Deutschland gekommen, waren isoliert, haben dann versucht, sich irgendwie auch zurechtzufinden, haben auch gesagt, Sie seien eigentlich kaum ausgegangen, Sie hätten viel gelernt, Sie waren vielleicht auch das, was man einen Streber so landläufig nennt, und haben sich dann politisch engagiert, haben dann die falschen Hosen getragen. Also wann kam denn eigentlich der Zeitpunkt, als Giovanni Di Lorenzo das Gefühl hatte, irgendwo wirklich dazu zu gehören?
Das Gefühl von Fremdheit, ja, das ist etwas, was wenn Sie aus einer sozusagen multikulturellen Familie kommen und vor allen Dingen, ich bin ja, das haben Sie bislang schamvoll verschwiegen, aber erschwerend kommt noch dazu, ich bin nicht mal in Italien oder in Deutschland geboren, sondern
in Stockholm.
In Schweden, ja. zwangsläufig sind sie, egal wo sie sind, immer ein bisschen fremd, jedenfalls in den Augen der Kinder, die, mit denen man es dann zu tun hat. Und das ist als Kind und Heranwachsender eher etwas Unangenehmes, weil Kinder wollen so sein wie alle anderen. Und erst später entdeckt man die Vorzüge und die Vorteile, die es auch hat. Aber ich will das jetzt auch nicht. Es gibt so viele Menschen, die es unendlich viel schwerer haben. Es war einfach, ich will einfach nur sagen, es gehört zu meiner Geschichte dazu. Und heute ist Heimat dort, wo die Sprache ist und wo gute Freunde sind und wo man das Glück hat, einer Arbeit nachzugehen, die einen auch erfüllt.
Also könnte man sagen, mit 52 sind Sie angekommen.
Vor so einem Satz fürchte ich mich so sehr, dass ich ihn niemals selber aussprechen würde.
Darum habe ich ihn für
aber
Sie gesagt.
Aber es stimmt auch nicht so ganz. Aber man ist ein bisschen mehr bei sich, ganz sicher. Sonst wäre man, glaube ich, auch ein Tor.
Ich möchte eine Musik spielen, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar eine Musik aus der Zeit, wovon wir ein bisschen gesprochen haben. Das war 1976, ist das einer der Wahnsinnsnummern gewesen in Italien. Sie waren dann 16.
Ja, genau.
Es ist Lucio Battisti Ancora Tu.
Der hat den Soundtrack der 70er Jahre geschrieben in Italien, das stimmt.
Ja. Was bedeutet Ihnen das Lied?
Wunderschöne Erinnerung an die schönen Seiten Italiens, wenn man 16, 17 ist.
Wie hieß sie?
Barbara.
Okay. Und was gibt es dazu noch zu sagen, zu Barbara damals?
Mehr. So ist alles okay.
Gut.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. Mangiato o no, ho fame anch'io e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane o forse sei solo più simpatica. Tu vuoi sapere? Nessuna no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica. Ancora tu. L'incorreggibile. Ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.
Lucio Battisti, ancora tu, gewünscht vom heutigen Fokusgast Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur von der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit». Giovanni Di Lorenzo, wir haben jetzt so im ersten Teil unseres Gesprächs viel über Ihre Kindheit auch gesprochen. Waren Sie denn damals schon so ein Romantiker vielleicht auch? Und so, wenn Sie von Sehnsucht sprechen, oder?
Nein, Sehnsucht ist ein ganz großes Motiv, um Menschen zu verändern. Ja? Mhm. Ich bin aber gar kein großer Romantiker. Ich mache mich auch im Buch etwas lustig über das Bild des Italieners im Ausland.
Sie sagen, Sie trinken keinen Kaffee, Sie können nicht singen, Sie sind...
Ja, ich bin völlig aus der Art geschlagen. Ja? Ich trinke keinen Espresso und ich kann nicht singen. Italiener sind nach meiner Beobachtung eines der nüchternsten Völker dieser Welt, weil sie sehr pragmatisch sind. Und dieser Typ, Ober zum Beispiel, der Dame, die das Restaurant besitzt, noch mit einer Rose auf die Straße folgt, und sie umtänzelt und
das macht er nur wegen dem Trinkgeld, oder?
Das ist so eine Erscheinungsform, die sich, glaube ich, mehr so im deutschsprachigen Raum verselbstständigt hat, als dass es in Italien Usus wäre.
Also dann müsste in Italien müsste sie schon Minirock tragen und High Heels, damit er das tut, oder?
Das sind die Lokale, die Sie kennen, ja.
Nein. Nicht, dass es nur, es sind natürlich auch diese Klischees. Aber,
das sind diese absolute Klischees, ja.
Wir sprechen jetzt nämlich einen sehr interessanten Punkt an. Ich habe mir überlegt, wenn Sie jetzt eine italienische Frau wären oder eine halb italienische Frau, würden Sie sich anders verhalten? Würden Sie etwas anderes über Italien sagen, als das, was Sie jetzt über Italien sagen?
Da fehlt mir wirklich die Fantasie. Ich weiß das nicht, wie das wäre, wenn ich eine Frau wäre.
Weil ich habe mir überlegt, im Zusammenhang mit Silvio...
Das Frauenbild in Italien ist eine Katastrophe im Moment. Das wird geprägt durch die Medien. Mhm. Und insofern habe ich mich natürlich gefreut, dass vor einiger Zeit es diesen Massenaufstand gab, sichtbaren von Frauen, die gesagt haben, das sind wir nicht und das wollen wir auch nicht sein.
Es hat ja sehr lange gedauert eigentlich.
Unfassbar lange gedauert, ja. Also in Italien kann man ganz gut studieren, wie ein demokratisches und im demokratischen auch stabil erscheinendes Land in wenigen Jahren kippen kann und es zu einer Kultur kommt, vor der man nur sich fürchten kann und wo man sich wirklich stellenweise nur schütteln kann.
Der Tenor der meisten Leute gegenüber Italien, die sich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, Berlusconi muss weg, der ist das Problem, oder Berlusconi muss bleiben, der ist nicht das Problem, ist, Italien ist immer für eine Überraschung gut. Mehr, habe ich gemerkt, fällt vielen nicht mehr ein. Haben Sie etwas anderes zu sagen zu Italien?
Es gibt ein anderes Italien, es gibt auch ein sehr ernsthaftes, ein sehr kompetentes, gerade auf dem Gebiet der Finanzpolitik. Denken Sie jetzt nur an einen der Kandidaten für die Europäische Zentralbank, den Draghi. Mhm. Es ist nur so, dieses andere Italien ist jetzt Jahre nicht mehr sichtbar gewesen und es hat wenig Macht. Der Berlusconismo war in Teilen fast schon total in Italien. Ich sage nicht totalitär, aber total. Es gab kaum einen Bereich, in dem er nicht vorgeherrscht hat. Und es ist das erste Mal, dass ich sozusagen als Zeitzeuge erleben kann, wie es vielleicht in der Geschichte dazu kam, dass sich Länder ganz grundsätzlich verwandelt haben. Wie im Schlechten natürlich.
Sie sind als einer der Mitinitianten der Lichterketten in Deutschland gegen Rechts 1992 in München. Sie waren damals bei der Süddeutschen Zeitung. Könnten Sie sich vorstellen, sich auch in Italien mit so etwas zu engagieren?
Ich finde ohnehin, dass Journalisten sich sehr zurückhalten sollten. Das war eigentlich eine Sünde, die wir begangen haben. Wir sollen die Dinge beschreiben und nicht selber gestalten. Nur in der Situation damals, Anfang der 90er Jahre, gab es in Deutschland auch etwas, was furchterregend war. Ich habe Deutschland immer verteidigt im Ausland und plötzlich gab es diese Welle der Anschläge und des Hasses. Und da musste man einfach ein Zeichen setzen. Und das von Leuten eben, die, das war der Erfolg der Lichterkette, noch nie selber auf der Straße waren. Also keine Demonstranten und auch keine Linken, sondern einfach eine Stimme der Zivilgesellschaft. Das ist mir so wichtig. Ich glaube auch, also damit das jetzt nicht den falschen Zungenschlag bekommt, wir dürfen auch, wenn wir unsere Zeitung machen, nicht so berechenbar sein, dass wir langweilig sind, dass wir eben konformistisch sind. Und ich bin auch ein großer Kritiker der Political Correctness.
Was setzen Sie denn dem entgegen? Sie sagen Information, möglichst breiten Zugang,
die
Orientierung.
Konfrontation mit unterschiedlichen Meinungen. Aha. Und erst wenn Sie verschiedene Meinungen haben, können Sie sich eine eigene bilden. Und ein großes Misstrauen gegenüber eben dem Gleichklang, den es doch manchmal gibt. Leider auch vorgetragen von Medien, die noch nie so frei waren wie heute. Und in Deutschland jedenfalls auch noch nie so vielfältig. So, es gibt aber eben auch einen Konformismus im Antikonformismus. Es gibt den antikonformistischen Reflex, der genauso zur Masche degenerieren kann, wie die manchmal lähmende und Realität verschleiernde Political Correctness.
Das heißt eigentlich, man muss es offen lassen und schauen, was auf einen zukommt und aufgrund welcher Werte dann entscheiden, was gut ist und was nicht?
Indem du eben dich jedes Mal der Situation neu stellst. Ein gewisses Wertegerüst bringt jeder mit. Ja, das ist auch überhaupt kein Fehler. Aber man muss dann auch in der Lage sein, immer wieder zu überprüfen, wie zeige ich es und an welcher Stelle lege ich diesen Maßstab an.
Ich habe gelesen, dass Sie, als Papst Johannes Paul gestorben ist, lange getrauert haben, dass das wie ein Verlust gewesen wäre von jemandem, der Ihnen sehr nahe steht. Im Moment sind Sie froh, dass mit Benedikt ein Intellektueller der Vorsteher ist der katholischen Kirche. Und Sie haben als Beilage der Zeit eine Beilage, die herausgegeben wird von eigentlich der katholischen Kirche in Deutschland, oder?
Ja, wir nehmen Huckepack, eine Wochenzeitung, eine sehr traditionsreiche katholische, die heißt Rheinischer Merkur. Mhm. Christ und Welt.
Und genau, Christ und Welt hieß es.
Was aber an der Grundausrichtung der Zeit gar nichts ändert. Es ist einfach eine Öffnung hin zu einem Themengebiet, das hochinteressant ist und viele Menschen interessiert. Sie haben vorhin gesagt, ich bin froh, dass Kardinal Ratzinger Papst geworden ist. Ich habe, als er es wurde, beschrieben, das ist ein magischer Moment war für die deutsche Kirche, dass eben mehrere Intellektuelle, auch der Kardinal Kaspar, Lehmann und Ratzinger eben so weit nach oben gekommen sind. Natürlich bin ich bin ein bekennender, aber kein militanter Katholik. Ich mache nicht die Augen zu vor Entwicklung. Gerade in dem zurückliegenden Jahr, da kann man als Katholik nur mit Schmerz zuschauen und hoffen, dass sich Dinge verändern.
Aber Sie sind ein bekennender Katholik.
Ja.
Waren Sie das immer schon?
Nein, das war ich nicht. Und ich glaube, dass der Prozess des Glaubens einer ist, der immer einhergeht mit langen Phasen des Zweifelns und auch der Entfremdung. Aber ich kann eben meine Wurzeln nicht verleugnen. Ich bin sehr katholisch erzogen worden und ich natürlich habe ich mit den Jahren, wie fast jeder, den ich kenne, der sich für Kirche interessiert, ein hohes Maß an Kritik gegenüber der Kirche geäußert und entwickelt. Aber für mich ist es immer wichtig, dass man aus der Kirche heraus kritisiert und nicht erst austritt und dann kritisiert.
Interessant finde ich ja den Umstand, dass Sie sagen, als Journalist sollte ich mich nicht politisch so einbringen, dass es auch klar planbar wird. Und auf der anderen Seite.
Das gilt übrigens für den Glauben auch. Also ich bin bekennender Katholik, aber ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz, meine Redaktion oder meine Leser zu missionieren. Ich bitte um die Toleranz, das zu ertragen, dass ich das bin und es auch sage. Mhm. Und manches wird sicherlich hin und wieder auch einfließen, aber im Prinzip glaube ich, das ist die Privatangelegenheit von mir und anderen Kollegen, die einer anderen Kirche angehören oder gar keiner.
Aber die Beilage ist natürlich ein Punkt, wo man auch die Frage stellen muss. Ich nehme an, es wurde ja auch in der Redaktion diskutiert.
Ja, wobei diese Beilage bekommen nur die, die bislang Abonnenten waren des Rheinischen Merkurs. Wir haben aber was anderes gemacht. Wir haben eingeführt, Ostern vergangenen Jahres, eine Seite, die heißt Glauben und Zweifeln. Aha. Und die befasst sich mit Religion, mit Werten, mit Sinnsuche und ist ein großer Erfolg. Es ist eigentlich merkwürdig, dass keine andere europäische Zeitung das bislang gemacht hat. Also da liegen Themenfelder wirklich brach. Ja, wir beschreiben ständig die Welt, wie sie sich verändert. Nur wir selbst sind sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Veränderungen anzustreben.
Sie haben im Zusammenhang mit Ihrem Buch, das Sie gemeinsam mit Axel Hacke herausgegeben haben, auch an einer Lesung gesagt, dass Sie sich nicht ganz grün waren darüber, was ihr politisches Engagement eben anbelangt, weil Axel Hacke sagt, er gehört zu denen, die sich da eigentlich nie groß interessiert haben, weil sie Politik per se als etwas empfinden, was nicht so funktioniert. Und Sie sagen jetzt, die Lichterkette-Geschichte, das war...
Lichterkette, heute auch. Also Axel Hacke gehört zu jenen, der war mal sehr politisch und sagt, lass mich damit in Ruhe jetzt. Ich finde auch nur abstoßende Dinge. Und ich sage, ich finde diese Haltung, die in Deutschland schon richtig in Verachtung stellenweise umgekippt ist, sehr, sehr gefährlich. Denn es heißt meiner Meinung nach auch, dass man Verantwortung delegiert, abgibt. Keiner von uns will mehr diesen Job machen des Politikers. Und ich finde, man kann nicht nur motzen. Irgendwann muss man auch sagen, ich übernehme dann irgendeine Aufgabe selber. Ja?
Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Empathie für die Politik und die Politiker, sonst untergraben wir das, wovon wir leben.
Ja, wenn keiner von uns mehr hin will, ich kenne ja fantastische politische Talente, keiner von denen möchte in die Politik, die sagen, für das Geld lasse ich mich da nicht ans Kreuz nageln. So reden die Leute, ja, und habe einen Karriereknick und meine Familie sieht mich nicht mehr und dann ist alles. Also es ist ein furchtbarer Job. Nur was nicht geht, wir als Journalisten haben die Kritik am politischen Betrieb in den Genen und das ist auch richtig so. Nur diese Verachtung jetzt, da sitzen nur Gauner und Korrupte und so. Das erstens spiegelt es sich die Realität wider und zweitens ist es meines Erachtens auch ein Zeichen dafür, dass wir zumindest in Deutschland nicht mehr so richtig zu schätzen wissen, was man sich da aufgebaut haben. Hat auch die Generation vor uns.
Wir haben diesen Gesprächsteil mit Italien eigentlich angefangen. Ich möchte ihn auch wieder beenden mit Italien. Was finden Sie, wenn Sie jetzt sagen Politik, Politiker, was empfinden Sie für Silvio Berlusconi in ein paar Sätzen?
Es ist so unangenehm und unsympathisch, aufs eigene Land zu schimpfen, dass ja meins nur zur Hälfte ist, weil die andere Hälfte ist deutsch.
Das müssen Sie immer sagen.
Ich habe ja auch zwei Pässe, ja, einen deutschen und einen italienischen.
Sie haben seit 2004 auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja. Aber Berlusconi ist im Grunde genommen die permanente Beleidigung all dessen, woran man glaubt, wenn man an Werte denkt. Ja. Es ist eine Kultur der Lüge, es ist die Kultur, jeder soll machen, was er möchte, egal wie es dem anderen dabei geht. Es ist das ständige Vorgaukeln einer Realität, die nicht existiert. Es ist eine Degenerierung von Demokratie, die uns allen eine Warnung sein sollte. Es geht ziemlich schnell.
Wir springen und machen Musik. Sie haben sich Deep Purple, Child in Time gewünscht, ein episches Stück. Wir spielen es nicht.
Nur den Anfang vielleicht.
In voller Länge. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gesagt haben, ich würde dann gerne mit Deep Purple über die alten Zeiten reden.
Nein, das war ein Scherz. Das war wirklich ein Scherz. Das ist wirklich so lange her. Das war meine erste LP.
Ah.
Child in Time und ich finde es ein ziemlich guter Song immer noch. Ja, ich dachte, sie machen so, das haben sie auch getan, so einen Marsch durch mein langes Leben, 52-jähriges Leben. Und da dachte ich, Child in Time ist eine gute Nummer.
Hören Sie den Song heute noch?
Ab und zu, ja. Den hole ich mir, den lade ich mir runter von YouTube.
Und zu welchen Gelegenheiten?
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, weil der Song ist wirklich lang.
Your eyes, oh, bow your head. Wait for
Deep Purple mit «Child in Time», gewünscht vom heutigen Fokusgast Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit», die heute auf den Tag genau vor 65 Jahren zum ersten Mal erschienen ist. Giovanni Di Lorenzo, Sie haben eigentlich einen großen Bestseller lanciert vor ein paar Jahren, der heißt «Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt», wo Sie sich mit Helmut Schmidt, dem ehemaligen Bundeskanzler der BRD, auf eine Zigarette treffen. Ist das auch so ein bisschen der Ratlosigkeit Ihrer Generation geschuldet gewesen, zu sagen, okay, wir müssen mal wieder mit den Alten reden, die haben vielleicht doch mehr zu sagen, als wir gedacht haben?
Also der Kultstatus von Helmut Schmidt speist sich ganz bestimmt aus dem Gefühl, heute gibt es keine Menschen mehr, die wissen, wo es lang geht. Also das weiß Helmut Schmidt selber und beklagt das auch ein bisschen, sagt, und außerdem liegt es an meinen schönen weißen Haaren. Aber Helmut Schmidt hat auch wirklich Qualitäten, die weniger mit seinem Alter zu tun haben, sondern damit, dass die wirklich ziemlich einzigartig sind. Die Unbestechlichkeit seines Urteils, auch den Mut, dann Dinge, die er richtig erkannt hat, dann auch durchzusetzen. Die Zeit ist ein Mehrgenerationenhaus, schon immer gewesen. Also wir, bei uns gehen eben viele Leute mit 65 nicht in Pension, sondern bleiben dem Blatt verbunden. Helmut Schmidt ist 92, aber es gibt auch noch den ehemaligen Chefredakteur Ted Sommer, dessen 80. Geburtstag wir vor kurzem gefeiert haben. Ich bin ja, wie Sie vorhin selber erzählt haben, ich bin ja in Italien zum Teil aufgewachsen und habe eben gemerkt, wie schön eine Großfamilie sein kann, auch wenn sie manchmal unglaublich anstrengend ist.
So viel zum Groove, zur Stimmung, zum Spirit in der Zeit. Aber das scheint ja auch, wenn Sie jetzt diese alten Herren alle schildern, dass das so eine Aufgabe, eine Lebensstelle ist. Sie machen das jetzt seit 2004. Ich habe in Ihrer Biografie ein bisschen geschnuppert. Sie haben eigentlich fast nichts so lange gemacht wie die Zeit, mit Ausnahme der Talkshow.
Nein. Ich war 11 Jahre bei der Süddeutschen. Also ich bin schon jemand, der sehr ungern schnell springt.
Ja. Aber nicht in der gleichen Funktion. Also ich meine, das... Sie sind jetzt seit 2004 Chefredakteur.
Also ich habe mir vorgenommen, wenn ich mit 65 noch bei der Zeit sein sollte, was ich nicht weiß und sein darf, ich höre dann auf.
Aha, ganz.
Ich höre dann ganz auf.
Und was ist denn dafür vorgesehen?
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, irgendwann ist es auch ganz gut, wenn man loslassen kann.
Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Ich habe mal gelesen, dass Sie auf keinen Whisky mehr mit Gerhard Schröder gehen würden. Warum eigentlich?
Den finde ich eine große Enttäuschung, die Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat aus der Politik. Der nahtlose Übergang in die Wirtschaft so schnell, dass jeder eigentlich das Gefühl hatte, das muss vorher schon vorbereitet gewesen sein. Und dann auch die Art und Weise, wie er sich jetzt gegenüber jenen verhält, mit denen er es jahrelang zu tun hat, diese Verachtung, will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich meine, ein bisschen zur Integrität eines Menschen zählt auch Beständigkeit und Glaubwürdigkeit.
Sie würden also nicht sagen, dass das vielleicht eher dem Zeitgeist geschuldet ist und weniger dem Charakter?
Das, was Gerhard Schröder gemacht hat.
Weil wir ja diese.
Nein, ich glaube, das ist eine große. Ich glaube, das ist ganz stark auch eine Charakterfrage. Ich glaube, das Motiv der sozialen Revanche, das spielt bei Gerhard Schröder eine unglaublich starke Rolle. Ja, jetzt ist er halt ein Boss und verdient genauso viele wie jene, mit denen er es jahrelang zu tun hatte als Politiker und die sich lustig gemacht haben über das kleine Kanzlergehalt. Das spielt sicher eine Rolle. Aber das ist eben auch der Unterschied zu Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist ein Herausgeber der Zeit geworden und nicht für ein großes Privatunternehmen an verantwortlicher Stelle auffällig geworden. Auch die Verehrung für Helmut Schmidt hat auch damit etwas zu tun. Noch nie gab es so viele Leute, die in die Privatwirtschaft übergewechselt sind, wie nach dem Ende der rot-grünen Koalition. Die Sozialdemokraten täuschen sich, wenn sie denken, dass der Abfall, der Absturz in der Wählergunst damit überhaupt nichts zu tun hat.
Sie meinen also Integrität, Glaubwürdigkeit, das ist eigentlich das Kerngeschäft. Ja, wobei,
darum verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man wechselt und nicht nur immer so Fachidioten hat, die im Leben lang an einem bestimmten Job kleben. Ja? Aber wenn man Kanzler war, eine kleine Schamfrist und dann auch in einem anderen Habitus vorgetragen.
Also ich merke,
Das darf man schon erwarten.
Ihnen geht es nicht nur um den Wert, Ihnen geht es auch um den Stil.
Um die Haltung auch, ja.
Wir haben vorhin thematisiert, dass Sie ein untypischer Italiener sind, weil Sie kein Espresso trinken und nicht singen können. Und auch
ganz besonders schlimm, dass ich nicht singen kann, das stimmt.
Auch wenig.
Jetzt habe ich eine Tochter, die singt, weil ein kommunistischer Bademeister ihr das in Italien beigebracht hat, die singt jetzt immer fröhlich vor sich hin. Bella Ciao, das ist ein altes Partisanenlied, das zum Schreien. Ja? Der Text ist so finster und sie kapiert es aber Gott sei Dank nicht.
Und wie bringen Sie ihr, warten Sie jetzt einfach mal, bis sie es von selbst verlernt, oder?
Den Bella Ciao? Mhm. Also die in ihrem jungen Leben haben da die Vorlieben schon sehr oft gewechselt. Vor dem war es Volare, das hat sie von mir in jeder noch so ungünstigen Situation eingefordert. Und das habe ich ihr mit meiner grauenvollen Stimme dann vorgesungen.
Also ich frage jetzt nicht, ob Sie es für uns singen. Ihre Tochter ist am 20. Februar geboren, 2008.
Das 19.
Ist also 19. Februar, also zwei Tage bevor die Zeit geboren
ist. Ja, das haben wir doch super hingekriegt, oder?
Jetzt, das wäre jetzt wieder ein Ansatz für eine Verschwörungstheorie.
Stimmt.
Die Ihnen ja auch gut gefallen, die Verschwörungstheorien. Aber ich merke, wir hüpfen. Ich wollte eigentlich bei dem keinen Whisky mit Gerhard auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt. Und eben, Sie rauchen gelegentlich, aber nicht viel. Für wen würden Sie denn regelmäßig wieder anfangen zu rauchen?
Für niemanden. Ich habe jetzt so als Passivraucher auf Jahre im Voraus inhaliert.
Ah, Sie haben nicht, weil ich habe gelesen, dass Sie gelegentlich
mal rauchen. Meine Zigarre, aber ich lasse jedem sein Glück, aber nach 6 Jahren Helmut Schmidt habe ich mein Lebenspensum intus passiv.
Es war natürlich eher ein Sinnbild dafür, mit wem würden
würde
Sie
sich... Würde ich gerne generell, also gerne, einen zweiten so. Helmut Schmidt ja. Gibt es nicht und man sollte auch Dinge nicht zur Masche verkommen lassen.
Sie wehren sich da schon wieder gegen diese
Planbarkeit. Ja, ich meine, es wird ja jetzt auch viel nachgemacht. Also es gibt auch in der Schweiz
eine Kolumne. Auf einen Espresso.
Auf einen Espresso. Und dann gibt es in Deutschland gibt's auch einen Cognac mit. Also ich glaube, dass das Format so gut war. Und dann alles andere ist dann nur noch ein Abklatsch.
Erfüllt sich das auch ein bisschen mit Stolz, kopiert zu werden? Oder finden Sie das einfach nur, sollen Sie sich selber mal was überlegen und nicht...
Also wenn es so ganz dreist ist, dann wundere ich mich schon ein bisschen. Aber ich bin niemand, der dem es gegeben ist, besonders stolz oder besonders zufrieden zu sein. Und füge hinzu, leider.
Mhm. Sie arbeiten noch daran, stolz und zufrieden
zu sein. Sehen Sie, das ist nur ein Ziel für die nächsten Jahre.
Gut. Aber nachtragend sind Sie, habe ich gelesen.
Das finde ich eine ganz schlechte Eigenschaft. Ja. Das bin ich. In Fragebögen steht ja oft, was ist Ihr Fehler? Und dann schreiben viele... Ungeduld, das finde ich furchtbar eitel. Ich bekenne, ich bin nachtragend. Ich finde, das ist keine schöne Charaktereigenschaft.
Mhm. Wir haben über Helmut Schmidt gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie nicht erstaunt, dass in der Zeit, die so komplex und diffus und schwierig auch zu verstehen ist, sich die Menschen sehen danach, wenn jemand hinsteht oder sich hinstellt und sagt, so sehe ich die Sache, so finde ich, kann man das machen. Wir haben neulich im Freundeskreis eine Diskussion darüber gehabt, warum es so wenige politische Visionen gibt und sind dann zum Schluss gekommen, weil die politische Realität schon so verrückt ist, wie die Vision gar nicht sein kann. Wie sehen Sie das?
So wie Sie und sage ich noch dazu, dass Helmut Schmidt mal auf seine politische Vision angesprochen wurde, als er noch Kanzler war. Wir sprechen jetzt von Ende der 70er Jahre und er prägte dann den viel zitierten Satz, wer Visionen hat, soll bitte zum Augenarzt gehen.
Das geflügelte Wort von Helmut Schmidt. Sie wollen damit andeuten, dass es schon damals eher um die politische Realität, um die Sachgeschäfte, um die Machterhaltung gegangen
ja,
ist?
Ja, ich glaube, dass in der Figur Helmut Schmidt mit ganz, ganz sicher.
Wo sehen Sie denn die Zukunft unserer politischen Verortung? Also wir haben jetzt quasi mit Ihnen ein Beispiel dafür, dass man seine Biografie mal analysieren kann, ohne Nabelschau zu betreiben, um der Nabelschau willen, sondern zu sagen, wofür stehe ich, wofür stehst du? Und daraus müssten wir ja jetzt irgendetwas basteln, machen. Oder schauen wir einfach, wie sich die Welt entwickelt?
Nee, ich glaube, nur schauen ist eben zu einfach und wir müssen uns zusehen, dass wir Realitäten so komplex darstellen, wie sie sind und der Versuchung der Vereinfachung widerstehen, denn die führt dann nur wieder zu neuen ideologischen Verirrungen. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass man auch Dinge, die schwierig sind und nicht gut laufen, auch ausspricht und nicht schamvoll verbirgt, aus Angst, dass die Falschen das politische Kapital daraus schlagen.
Allen Orten in Europa, in der alten Welt, macht sich eigentlich eine Art Reformstau bemerkbar, sichtbar. Gleichzeitig passiert in der arabischen Welt sehr viel.
Das ist doch ein ganz tolles Beispiel dafür. Ich meine, wozu haben wir, man hat sich immer lustig gemacht über die Finanzanalysten, die die Krise nicht vorausgesehen haben, die Finanzkrise. Aber ich meine, die ganzen außenpolitischen Experten haben das der arabischen Bevölkerung nie und nimmer zugetraut, was da jetzt läuft. Und niemand weiß, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber dass da Menschen, denen man gar nicht zugetraut hat, stehen und sie schreien Demokratie, das ist doch ganz wunderbar und zeigt, der Mensch ist immer, immer wieder besser, als man denkt.
Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass die Haltung vieler Medien auch ist und auch vieler Politiker, die ist, jetzt Ratschläge zu erteilen und zu sagen, wie man das jetzt machen sollte. Und gleichzeitig stehen wir diesem Reformstau
in den eigenen Ländern. Aber ich finde, dass zum Beispiel Deutschland sich dramatisch verändert hat. Also das ist also nicht alles auf den Staat zurückzuführen, aber auch die Wirtschaft hat sich erneuert und so. Ich bin, was unsere Fähigkeit anbelangt, die enormen Probleme der Zukunft anzugehen, ich bin kein Pessimist. Trotz der enormen Komplexität der Probleme bin ich für die Zukunft, das sage ich jetzt in aller Vorsicht, aber ich sage es, ich bin kein Pessimist. Ich glaube, wir werden gute Lösungen immer wieder finden. Nur nicht auf einen Schlag und nur nicht indem man sagt, ich weiß alles. Das geht nicht. Das daran glaube ich nicht.
Was lässt Sie denn hoffen?
Das große Interesse der Menschen daran zu überleben, das ist ein Selbsterhaltungstrieb. Und das Zweite ist, der Mensch ist neben den vielen furchtbaren Dingen, die er anstellt und die er anderen antut, immer wieder auch für wunderbare Überraschungen gut. In uns ist beides.
Wofür stehst du, heißt das Buch, das Sie gemeinsam mit Axel Hacke veröffentlicht haben. Meine letzte Frage geht in eine ähnliche Richtung. Und heißt, wofür möchten Sie wahrgenommen werden oder wie möchten Sie wahrgenommen werden? Was würde Giovanni Di Lorenzo am liebsten bei den Menschen auslösen?
Ehrlich, das ist jetzt keine Koketterie, ich weiß es nicht. Ich bin froh, wenn man mir irgendwie zugesteht, dass ich versuche in meiner Arbeit
redlich. Aber man möchte,
Sie möchten,
dass man Ihnen zuhört. Sie möchten,
dass ich glaubwürdig bleibe in dem, was ich mache. Das glaube ich, darauf lege ich großen Wert, dass ich glaubwürdig bin und dass ich nicht als Pose die Dinge verbreite und dass ich mir das Glück erhalten bleibt, beruflich etwas zu machen, womit ich mich identifizieren kann.
Giovanni Di Lorenzo, ich bedanke mich für Ihren Besuch. Danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen bei der Erfüllung und der Findung des Glücks alles Gute und weiterhin eine schöne Zeit.
Vielen Dank. Tschüss.
Das ist der Fokus mit dem Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur von deutscher Wochenzeitung «Die Zeit». Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Oh,
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.